Jetzt kommt eine Aktivistin der ersten Stunde. Ich habe sie als Flüchtlingsaktivistin angekündigt. Wurde ich gewissermaßen ein bisschen kritisiert. Ist schon lange her, hat sie gesagt. Basisaktivistin stimmt mehr. Die Blondie hat ja viele soziale Bewegungen durchlaufen und ist dort aktiv gewesen, beziehungsweise ist dort aktiv. Wenn man sie treffen möchte, dann braucht man bloß zu Aktivitäten gegen die Pegida zum Beispiel gehen. Da kann man ihr dann die Hand geben. Du bist 1980 zum Lateinamerika-Komitee gestoßen. Welchen Bezug hattest du denn damals?
Also das Erste, was ich von Lateinamerika so bewusst mitgekriegt habe, war der Putsch in Chile und dann später der Putsch in Argentinien. Und da habe ich damals schon also versucht, mich damit zu befassen und mich zu informieren und vielleicht auch eine gewisse Unterstützung zu leisten. Und dann kam im Jahr 1979 ja die Revolution in Nicaragua, wo ich auch gedacht habe, also das ist jetzt einmal was, was man bekannt machen muss, wo man Unterstützung leisten muss, vielleicht auch finanziell was dazu beitragen muss. Und dann kam 1980 der Dämpfer, der Putsch in Bolivien. Und es gab so recht keine politischen Zusammenhänge, in denen man das adäquat hätte alles bearbeiten können. Und dann haben wir uns halt 1980 entschlossen, das Lateinamerika-Komitee zu gründen, um da einen adäquaten Zusammenhang zu haben.
Was waren denn die Hauptthemen oder der Hauptzugang zu den Themen damals?
Also für mich persönlich war es Mittelamerika, vor allen Dingen auch El Salvador, der bewaffnete Kampf dort und im Gegenzug dazu die drohende militärische Intervention durch die USA und auch also die unterschwelligen Interventionen der USA. Und auch der Bezug zu hier dann, also dass man das rückgekoppelt hat, wie hängt das alles zusammen?
Es ist ja insgesamt gewissermaßen ein sehr politischer oder sehr zugespitzt politischer Bezug, den du hier aufmachst. Du hast ja viele Jahre lang fürs Lateinamerika-Komitee und auch für die Lateinamerika-Woche Verantwortung übernommen, hast, ich weiß nicht, wie viele Flugblätter, Stellungnahmen, Einladungen und so weiter unterzeichnet. Du warst mit auch diejenige, die dazu beigetragen hat, Leute zu sammeln bei irgendwelchen Protesten, Demonstrationen, irgendwas. Da hat man ja mit sehr unterschiedlichen Leuten zu tun gehabt. Der Johannes Friedrich hat es ja vorher von der anderen Seite her gefasst und auch gesagt, dass ja, das für jemand wie ihn natürlich nicht einfach war, gegenüber seinen Vorgesetzten diese Verschiedenheit quasi zu leben oder zu praktizieren. Hast du denn durch diese Zusammenarbeit mit ESG, mit Lateinamerikanern, verschiedensten Teilen politisierter Linker, hat sich da deine Sichtweise zu Lateinamerika oder was das für uns bedeutet eigentlich geändert?
Also geändert in dem Sinn nicht, erweitert wäre wahrscheinlich der richtige Ausdruck, weil natürlich durch unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Themen in die Debatte kommen. Und es gab natürlich auch Auseinandersetzungen, also gerade mit dem Johannes, der war sich mit mir nie einig über die Spendenkampagne Waffen für El Salvador, aus seiner Sicht natürlich durchaus nachvollziehbar. Für mich aber kein Hinderungsgrund, die doch voranzutreiben.
Verfolgst du die Vorgänge in Lateinamerika heute noch?
Ja, ich verfolge es noch und nicht mehr in dem Maß wie damals natürlich, aber ich habe schon einen groben Überblick, was so los ist.
Kommen wir zur nächsten Gesprächspartnerin, die Erna Munoz, Engineer Powerwoman 2016 auf der CeBIT erkürt. Du bist wie Amadeo auch ursprünglich nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Welche Rolle haben denn für dich damals diese Aktivitäten rund um die Lateinamerika-Woche gespielt, als du angekommen bist?
So, ich kam nach Deutschland mit einem Stipendium vom DAD, um zu promovieren. Ich bin Elektroingenieur, Diplom-Elektroingenieur nach Rechentechnik und ich kam nach Erlangen und es war sehr interessant, so ist mein Studium, meine Sachen habe ich gemacht und ich kam aus einer öffentlichen Universität in Kolumbien, die Universidad Distrital. Und für mich war ein Schock, in Deutschland zu kommen und so hierarchisch-patriarchalische Strukturen zu finden an den Universitäten, wo die Professoren Gott sind und die bestimmen, was passiert mit den Studenten. Das war nicht, was wir da hatten. Meine Universität und die Nationaluniversität in Kolumbien, noch heute, die Studenten mitregieren die Universität und die haben ein Vetorecht für Professoren. Und das war natürlich dann einen riesigen Schock, hier zu kommen und das alles zu erleben. Und ich kam aus einem Land, der im Krieg war, aber in der damaligen Zeit unter eine ganz große pseudodemokratische Region, wo Leute umgebracht wurden, verschwunden waren. Das waren die Zeiten von dem Verschwundensein. Das war sehr hart. Und kam und es war sehr schwierig, so in Kolumbien überhaupt frei sprechen zu können. Wir haben es gemacht, dann so wahrscheinlich so wie bei Amadeo, das war große Marsche und alle Universitäten und dann solche Sachen und die Bewegung der Studenten und die Bauern zusammen. Und das war der Kontext, in dem ich mich bewegt habe damals. Dann war auch so Salvador, ich kam 1985 hier, dann auch Nicaragua. Und ich war fasziniert, dass man dann hier alles machen könnte, was man wollte und dass man nicht unbedingt Angst haben musste, dass man sofort ins Gefängnis landet. Ne? Und das war ganz toll, das habe ich genossen. Dann habe ich eine Zeit gehabt, wo meine Freunde angefangen haben zu verschwinden, tot, ermordet, so 70-80% von meinen Freunden sind damals alle erschossen worden oder was auch immer. Und ich fand in der Gruppe, in der Lateinamerika OHE und der Lateinamerika Komitee große Solidarität. Und auch Leute, mit denen ich darüber sprechen könnte, ohne Angst. Hm. Und das war ganz toll.
Du hast ja an der Technischen Fakultät promoviert. Du hast viel gejobbt auch damals. Du warst aus unserer Sicht, ja, wir haben alle irgendwas Sozialwissenschaftliches studiert oder zum Teil gearbeitet. Du warst immer an der Uni oder du hast immer beim Siemens gejobbt oder hast immer irgendwelche Projekte gehabt. Es war gewissermaßen damals schon ein etwas anderer Rhythmus als derjenige der anderen. Du leitest heute ein Hochtechnologieunternehmen, kann man sagen, in Fürth, machst Informatik für Medizinbereich. Hast du denn bei so viel beruflicher Belastung überhaupt noch Zeit, dich um politische Fragen zu kümmern?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe nicht sehr lang gedacht, aber ich bin der Überzeugung, dass man mit der Technologie auch ganz tolle Sachen machen kann. Und denke ich, dass wir alle eine Verpflichtung haben mit dem Know-how, die wir haben. Und diese Verpflichtung ist in dem jeden Tag. Und als Technikmensch habe ich auch hier in Deutschland Unrecht erfahren. Ich bin gekommen zu promovieren. Und in meiner Universität, ich war die Beste in den 10 Jahren vor mir. Das heißt, ich war wirklich sehr gut. Und deswegen habe ich ein Stipendium bekommen zu promovieren. Aber der Professor, der mir die Zulassung gegeben hat zur Promotion, als ich hier war, dann ich habe ein Jahr Deutsch gelernt und sowas und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich mit meiner Promotion anfangen. Ich muss nicht für Sie arbeiten, weil ich habe ein Stipendium vom DAD. Und der Mann hatte mir gesagt und geschaut, ne, von oben und gesagt, ja, Frau Muñoz, mein Problem ist, Sie sehen nicht wie eine Ingenieurin aus. Ja. Und aus diesem Grund habe ich nicht promoviert. Ich habe keine Chance gehabt. Ich habe gekämpft, ich habe mit anderen Professoren gesprochen, die in Deutschland in demselben Fach waren. Es waren nur 3. Und der eine, zufälligerweise, war der Vater von einem Mitbewohner in meinem WG. Und der Professor hatte mir gesagt, Frau Muñoz, ich empfehle Ihnen was. Sie können nicht so einen anderen Lehrstuhl gehen, weil die Professoren, wir sind 3, wir kennen uns miteinander und niemand wird Ihnen akzeptieren, dass Sie promovieren. Versuchen, das mit Ihrem Professor zu arrangieren. Ich habe es versucht und am Ende, um die lange Geschichte ganz kurz zu machen, habe ich beschlossen, ich mache keine Elektrotechnik mehr, ich wechsle das Studium und ich habe Informatik studiert. Aber das hieß, dass ich mein Stipendium verloren habe und dann musste ich da zurück nach Kolumbien. statt das zu machen, dann habe ich studiert als Werkstudent und deswegen musste ich so viel machen. Aber ich habe immer so viel gemacht. Ich arbeite auch genauso viel heute. Es ist gut gegangen mit den damals diese neue Blickwinkel, die Computerwelt. Ich habe damals Andrea kennengelernt. Sie hatte mir auch viel geholfen, weil ich konnte nicht immer zu den Vorlesungen gehen und sie hat mir dann die Skripts gegeben und ich habe abends gelernt, weil jeden Monat war sehr, sehr knapp. Aber da habe ich weitergemacht und ich muss sagen, ich war und ich bin stolz, jetzt diesen Preis bekommen zu haben. Dieser Preis ist sowas wie die beste Ingenieurin in Deutschland in 2016. Und das ist eine... danke. Und dass eine Ingenieurin aus Kolumbien, die hier gekommen ist und nicht promovieren könnte und trotzdem das alles dann macht, das hat er mir auch gesagt. Und nicht aussieht wie eine Ingenieurin.